¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Herzlich willkommen zum Onda-Info 111. Wir können es uns genau vorstellen, wie ihr gerade mit eurem Transistorradio um das Lagerfeuer sitzt oder euch Onda gleich auf den iPod runterholt, um faul am Strand zu flitzen. Währenddessen wird in der Redaktion am laufenden Band recherchiert, geschrieben, gesprochen und produziert. Hitze hin oder her, Hauptsache der Hörer ist zufrieden. Diesmal gibt es eine Reportage über das Museum der Auslandsschuld in Buenos Aires, einen Beitrag zum Gipfeltreffen der Andinengemeinschaft in Lima und wir berichten über die Verflechtungen der Moon-Sekte in Paraguay, die dort gleich ein ganzes Dorf gekauft hat. Doch zu Beginn die Meldungen, diesmal aus Ecuador, Brasilien und Argentinien. Wir wünschen euch ebenso viel Spaß im Urlaub wie natürlich beim Hören.
Ecuador. Guarani-Indigenas haben am 12. Juli in Quito gegen die Tätigkeiten des brasilianischen Erdölunternehmens Petrobras im Nationalpark Yasuni protestiert. Sie wiesen darauf hin, dass die Verträge zwischen der ecuadorianischen Regierung und dem Konzern ohne vorherige Absprache mit der betroffenen Bevölkerung abgeschlossen worden seien. Die Indigenas befürchten, dass durch die Ölförderung ihr Territorium zerstört wird. Bereits seit letztem Jahr protestiert eine internationale Bewegung gegen die Aktivitäten von Petrobras im Nationalpark Yasuni. Renommierte Wissenschaftler haben Gutachten erstellt, in denen sie nachweisen, dass eine Ölförderung in so sensiblen Gegenden wie dem Nationalpark nicht tragbar sei. Petrobras hat seine Tätigkeit im Januar dieses Jahres aufgenommen. Schon jetzt sind die ersten verheerenden Schäden festzustellen. Sowohl die Natur des Amazonas-Tieflandes als auch die Quichua-Indigenas, die neben den Guarani dort leben, sind davon betroffen. An der Demonstration in Quito nahmen auch Bewohner anderer Regionen teil, die unter den Folgen der Tätigkeit von Erdölunternehmen leiden, wie zum Beispiel der spanisch-argentinischen Repsol YPF. Auch Repsol hat im ecuadorianischen Amazonasgebiet zahlreiche Umweltschäden und soziale Probleme zu verantworten.
Brasilien. Ein Korruptionsskandal größeren Ausmaßes erschüttert die Arbeitspartei PT von Präsident Lula. Nachdem im Juni bereits Kabinettschef Dirceu zurückgetreten ist, legten vergangene Woche gleich drei ranghohe PT-Mitglieder ihr Amt nieder. Unter ihnen befindet sich der Schatzmeister der Partei, Delubio Soares, und José Genino, PT-Präsident und enger Vertrauter von Lula. Die Ethikkommission des Parlaments wirft ihnen vor, ein System monatlicher Schmiergeldzahlungen errichtet zu haben, mit dem die Stimmen von Abgeordneten anderer Parteien für umgerechnet 10.000 Euro erkauft wurden, um eigene Gesetzesvorhaben zu realisieren. Bisher konnten die Vorwürfe zwar nicht bewiesen werden, doch seit der Festnahme eines Regierungsbeamten am vorigen Freitag erhärtet sich der Bestechungsverdacht. Die Schmiergelder sollen von den Konten des Parteiwerbemanagers Marcos Valerio Fernandez Sousa stammen, der für einen Millionenkredit der Partei bürgte und außerdem bereits einmal Schulden der PT beglichen und dafür Millionenaufträge von Staatsfirmen erhalten hat. Bis jetzt leugnet der Beschuldigte jegliche Beteiligung an der Affäre, kann jedoch das Verschwinden größerer Geldsummen von seinen Konten nicht plausibel erklären. Präsident Lula, dem noch vor kurzem ein sicherer Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr vorausgesagt wurde, begegnete der schwersten Krise seit seinem Amtsantritt 2003 mit harten Worten. Die Schuldigen werden bezahlen, auch wenn sie meiner eigenen Partei angehören, erklärte er und fordert eine rückhaltlose Aufklärung der Bestechungsvorwürfe. Um seine Regierungskoalition zu stabilisieren, hat er bei einer Umbildung des Kabinetts mehrere neue Minister der Koalitionspartei MBDB ernannt, die von den 8 Regierungsparteien die meisten Mitglieder im Parlament stellt. Ob Lula mit diesen Maßnahmen das Image seiner Partei und damit seine eigene Glaubwürdigkeit retten kann, bleibt dahingestellt. Immerhin ist die PT zu den Wahlen als Sauermann angetreten und wollte den in der brasilianischen Politik üblichen Korruptionssumpf energisch bekämpfen. Sollten sich die Vorwürfe nun als berechtigt herausstellen, ist es fraglich, ob Präsident Lula die PT noch rechtzeitig vor den Wahlen im Herbst 2006 moralisch sanieren kann. Immerhin glauben momentan fast 80% der Brasilianer, dass die Korruptionsvorwürfe gegen die PT berechtigt sind.
Argentinien. Man werde alles tun, um die Wahrheit herauszufinden. Mit dieser Ankündigung hat die argentinische Regierung am 12. Juli ein Dekret verabschiedet, in dem sie sich offiziell bei den Opfern des Anschlages auf das jüdische Kultur- und Gemeindezentrum AMIA in Buenos Aires entschuldigte und Entschädigung sowie Öffnung der Geheimdienstakten versprach. Die Opfer hätten nicht nur körperlichen und seelischen Schaden davongetragen. Vor allem rechtlicher Beistand und angemessene juristische Nachforschungen von Seiten des Staates seien in den letzten Jahren nur unzureichend geleistet worden. 11 Jahre ist es her, als am Morgen des 18. Juli 1994 eine Autobombe vor der AMIA in der Innenstadt von Buenos Aires explodierte. Bei dem schwersten Terroranschlag in der Geschichte des Landes kamen 85 Personen ums Leben, über 200 wurden verletzt. Doch bis heute herrscht keine Klarheit darüber, wer für den Anschlag verantwortlich war. Ein dreijähriges Verfahren ging mit 342 Sitzungstagen und 1284 gehörten Zeugen im April vergangenen Jahres als längster Strafprozess in die Geschichte Argentiniens ein. Eine Aufklärung des Tatgeschehens wurde jedoch nicht geleistet. Im Gegenteil, der Prozess war von Widersprüchen und Unregelmäßigkeiten geprägt. Die 5 Hauptangeklagten, ein argentinischer Zivilist und 4 Polizisten, die beschuldigt wurden, Helfer der mutmaßlichen ausländischen Drahtzieher gewesen zu sein, wurden schließlich wegen Mangels an Beweisen freigesprochen. Gegen den ermittelnden Richter Juan José Galeano läuft gegenwärtig ein Verfahren wegen Bestechlichkeit. Mit ihrem jüngsten Schritt nach diesem rechtsstaatlichen Debakel, das Versagen bei den Nachforschungen offiziell zu bedauern, kommt die argentinische Regierung sowohl Forderungen der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, als auch dem Anliegen zahlreicher Opferverbände und Menschenrechtsgruppen in Argentinien nach, die vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission geklagt hatten.
Negrito tucumano, negrito tucumano. Esto tiene algo en la cabeza. Eso es lo que la gente cree, que hay algo en esa.
La felicidad,
tema tan cotidiano y que no se entiende.
Es ist ein so alltägliches Thema und trotzdem wissen wir so wenig darüber. Ich glaube, dass das Ausmaß der Schulden in der dritten Welt so ein Museum nötig macht. Denn die Auswirkungen auf unser Leben sind immens.
Gabriela Casera studiert Wirtschaft an der Universität von Buenos Aires, der Fakultät, die auch das erste Schuldenmuseum der Welt konzipiert und in die Tat umgesetzt hat. Der Standort Argentinien ist gut gewählt, denn der totale wirtschaftliche Zusammenbruch des Landes vor 4 Jahren hat eine neue Perspektive in die Schuldendebatte gebracht. Weltbank und Internationaler Währungsfonds stundeten Zinsen und Kleinanleger in aller Welt bekamen nur ein Viertel ihres Geldes zurück. Nach Jahren der Krise und mehreren Regierungswechseln geht es in Argentinien wirtschaftlich wieder bergauf. Scheinbar zumindest, denn immer noch ist das einst wohlhabende Land mit 125 Milliarden US-Dollar verschuldet. In einer Ecke des Museums ist eine Puppenküche aufgebaut. Rezepte des Internationalen Währungsfonds sind hier zu begutachten. Verkauf von Staatseigentum, Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, uneingeschränkte Öffnung des Marktes, Privatisierung der Banken. Maßnahmen, die auch in unseren Breitengraden kein Fremdwort sind und deren Erfolg sich noch zeigen muss. Die kreative Herangehensweise des Museumspädagogen Eduardo López kommt gut an. Das bestätigt auch Elisabeth Flores. Sie ist eine der vielen Freiwilligen, die Führungen durch die Ausstellung leiten.
Das Konzept Museum steht für einen historischen Rückblick, passt also nicht ganz. Denn die Schulden haben zwar eine Geschichte, aber sie haben auch eine Gegenwart und wahrscheinlich auch eine Zukunft. Wohin das alles führen wird, wissen wir nicht. Aber wir wollen hier die Menschen über die Zusammenhänge der Schulden aufklären, damit sie wissen, was in unserem Land passiert ist.
Das Herz des Museums ist die Ausstellung Auslandsverschuldung nie mehr. Hier werden 3 Etappen der argentinischen Schuldenkrise dargestellt. Ihr Beginn Anfang des 19. Jahrhunderts, die Zeit der Militärdiktatur von 1976 bis 1983, in der zum ersten Mal im großen Stil Schulden aufgenommen wurden, und die Regierungszeit von Carlos Menem von 1989 bis 1999, dessen korrupte neoliberale Politik die Verschuldung auf knapp 100 Milliarden US-Dollar hochputschte. 200 Jahre Ausbeutung, Fehlwirtschaft und Bereicherung der Eliten werden anhand von Zeitungsausschnitten, Fotos, Archivmaterial und großen Schautafeln nachvollziehbar gemacht. Und damit niemand vergisst, wer für die Verschuldung von $4.000 pro Einwohner verantwortlich ist, schmücken Fotos von Ex-Präsidenten und Finanzministern die Wände. Museumskurator Baltasar Ojea freut es, dass der Plan, den Zusammenhang zum Alltag der Menschen aufzuzeigen, aufgeht.
Es ist interessant, das Publikum hier im Museum, weil...
Was die Leute angeht, die unser Museum besuchen, haben wir neben den Schulklassen und Studenten der Wirtschaftsfakultät auch Menschen, die sonst eher nicht im Museum zu finden sind. Taxifahrer zum Beispiel. Das ist wichtig, denn in Kunstmuseen gehen Menschen, die an der Kunst interessiert sind. Aber die Verschuldung geht uns eben alle an.
Der Einsatz von visuellen Medien und Schautafeln macht das Thema auch für ausländische Besucher verständlicher. Guy Moise, ein Rentner aus Kanada.
Nach 1,5 Stunden im Museum begreife ich nun viel besser, wie es zu dieser unglaublichen Verschuldung kommen konnte. Am liebsten hätte ich jedoch, dass dies die letzte Ausstellung ist, denn es sollte nie wieder eine solche Auslandsverschuldung geben.
An diesem Wochenende war Lima Schauplatz des 16. Gipfeltreffens der Andinengemeinschaft. Diese wirtschaftliche Vereinigung von Peru, Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Venezuela existiert bereits seit 1969 und ist der älteste regionale Staatenverbund des Kontinents. Bereits seit Mitte der letzten Woche fanden Treffen und Gespräche zwischen Fachleuten und Ministern aus den Bereichen Landwirtschaft, Transport, Bauwesen, Außenhandel, Energiewirtschaft und Finanzen statt. Das Treffen der Außenminister am Sonntag leitete schließlich das große Finale am Montag ein. Die Zusammenkunft der Präsidenten der Mitgliedstaaten, bis auf den bolivianischen Mandatsträger Eduardo Rodriguez, der aufgrund der derzeit äußerst instabilen politischen Situation seines Landes in La Paz geblieben war. Geradezu euphorisch wird von offizieller Seite aus der historische Charakter dieses Treffens verkündet. Denn zum ersten Mal sind Vertreter der Länder des Mercosur als assoziierte Teilnehmer vor Ort. Hinter dieser Vergrößerung des Teilnehmerkreises um Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay sowie außerdem noch Chile, Mexiko und Panama als Beobachter steht das große Ziel einer umfassenden südamerikanischen Integration, betont Alan Wagner, der Generalsekretär der Andinengemeinschaft.
Es handelt sich um ein großes Ereignis mit einer großen Bedeutung für die Entstehung einer neuen Gemeinschaft lateinamerikanischer Nationen. Und die Schaffung dieser neuen südamerikanischen Gemeinschaft beruht auf dem Zusammenschluss der Andinengemeinschaft und dem Mercosur, inklusive Chile. So wurde es im Dezember des vergangenen Jahres von den Präsidenten auf ihrem Gipfeltreffen in Cusco vereinbart. Und die Maßnahme, dass die Andinenländer sich mit den Ländern des Mercosur assoziieren und umgekehrt, also diese enge Verflechtung, wird zur grundlegenden Basis für den neuen südamerikanischen Zusammenschluss. Es handelt sich um ein historisches Ereignis, das in diesen Tagen stattfindet, wenn die gegenseitige Vereinigung konkrete Formen annimmt.
Erklärtes Ziel der peruanischen Gastgeber ist es, die Basis für weitaus mehr als eine rein ökonomische Integration zu schaffen. Entwicklung und Demokratie sind die großen Themen dieses Gipfeltreffens und die Harmonisierung von Sozial- und Wirtschaftspolitik spielt eine wichtige Rolle bei den Gesprächen. Alan Wagner.
A partir de cuatro ejes centrales. Por un lado, lo concerniente a democracia y gobernabilidad.
4 zentrale Bereiche werden behandelt. Demokratie und Regierbarkeit zählen dazu, was, wie wir alle wissen, besonders in der Andinenregion ein wichtiges Thema ist. Hier vollziehen sich gerade komplexe politische und soziale Prozesse, die einer dringenden Lösung bedürfen. Der zweite wichtige Punkt ist der soziale Zusammenhalt. Auf welche Weise können die sozialen Interessen wirklich durch den Staat berücksichtigt und wie können durch staatliche Politik wirksame Maßnahmen ergriffen werden? Der dritte Bereich ist die Drogenbekämpfung, was in der Andinenregion ein schwerwiegendes Problem darstellt. Wie wir wissen, kommen wir bei der Bekämpfung dieses globalen Übels nicht in Ausland. ausreichendem Maß voran. Das bedeutet auch, dass eine grundsätzliche Neuausrichtung vorgenommen werden muss, weil durch dieses Problem nicht nur die allgemeine Gesundheit und speziell die Jugend betroffen sind, sondern auch das institutionelle demokratische System. Und viertens geht es um die Dezentralisierung von Infrastruktur und Entwicklung im Hinblick auf einen südamerikanischen Integrationsprozess.
Y en cuarto lugar es lo concerniente a la infraestructura y al desarrollo descentralizado en la perspectiva del proceso de integración sudamericano.
Diese Ziele decken sich mit denen der Europäischen Union für ihren eigenen Integrationsprozess und im Hinblick auf Lateinamerika. Die Bemühungen der Andinenländer um ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union wurden durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekräftigt, die den verstärkten Dialog und den strategischen Austausch zum Ziel hat. Zu diesem Zweck traf die EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner in Lima ein. Ein weiteres wichtiges Thema des Gipfels betrifft den Energiebereich. Die Integration durch ein umfassendes lateinamerikanisches Netz von Gaspipelines wird von verschiedenen Ländern angestrebt. Federführend ist hierbei die venezolanische Regierung, die eine Gründung von regionalen Energieunternehmen vorgeschlagen hat. In Planung sind Petrosur als Unternehmen des Mercosur und Petroandina für den Andinenraum. Leichte Verstimmungen gibt es bereits, da Bolivien, das über die zweitgrößten Gasreserven des Kontinents verfügt, wegen seiner derzeitigen politischen Instabilität außen vor steht und lediglich einen Beobachterstatus bei diesen speziellen Verhandlungen innehat. Trotzdem ist der Generalsekretär der Andinengemeinschaft Alan Wagner davon überzeugt, dass gerade der Energiesektor ein wesentliches Instrument einer zukünftigen Integration ist.
Diese Initiative von Präsident Hugo Chávez und seiner Regierung sind sehr wichtig, weil sie ganz richtig auf etwas Bedeutendes hinweisen. Bei den Ländern der Andinengemeinschaft handelt es sich um eine sehr energiereiche Region. Unsere Länder verfügen über die größten Reserven an Öl, Erdgas und Kohle in ganz Südamerika. Durch diese Konzentration von Rohstoffen in den andinen Ländern kann sich der Energiesektor zu einem wesentlichen Bereich bei der Konstruktion einer neuen Gemeinschaft von südamerikanischen Nationen verwandeln.
Bei aller Euphorie um eine Südamerikanisierung in der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Institutionen sollte allerdings nicht vergessen werden, dass der Integrationsgedanke in Lateinamerika so alt ist wie die Konstitution der unabhängigen Nationen selbst. Der Gedanke regionaler Integration und wirtschaftlicher Zusammenarbeit erlebte in den letzten Jahren zwar neue Impulse, doch sind die realen außenwirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den einzelnen regionalen Integrationsbündnissen relativ gering. In diesem Sinne ist es durchaus aussagekräftig, dass zu diesem als historisch bezeichneten Ereignis nicht einmal die Präsidenten der eingeladenen assoziierten Staaten des Mercosur erschienen sind, sondern lediglich durch Sondergesandte vertreten waren.
But you wanna be back, just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing how funky strong is your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it.
Puerto Casado ist ein kleines Dorf im Gran Chaco im Nordosten Paraguays. Seine Geschichte beginnt vor rund 100 Jahren, als der argentinische Großgrundbesitzer Carlos Casado eine Fabrik hier ansiedelt. Seitdem leben die indigenen Bewohner der Gegend nicht mehr wie zuvor in den Wäldern des Chaco. Ihre Haupteinnahmequelle ist nun neben der Landwirtschaft und der Fischerei die Gewinnung eines natürlichen Gerbstoffes für Leder in der Fabrik. Doch seit der Stoff durch billigere Chemikalien ersetzt werden kann, ist das Geschäft nicht mehr rentabel. 1996 wird der Betrieb schlussendlich eingestellt. 4 Jahre später entschließt sich das Unternehmen, das Gelände zu verkaufen, einschließlich des am Fluss Paraguay gelegenen Dorfes.
Am 28. September des Jahres 2000 wurden in Buenos Aires, also weit weg von Paraguay und ohne jegliche Kontrolle durch die dortige Regierung, alle Anteile der Firma Carlos Casado zum Verkauf angeboten. Es handelte sich um ein Gelände von etwa 600.000 Hektar, das zum Preis von 22 Millionen Dollar über den Tisch ging.
Meint der Journalist Domingo Wolfe über die damaligen Vorgänge. Der Dorffahrer von Puerto Casado ergänzt:
Ein Sprecher des Unternehmens Carlos Casado teilte den Dorfbewohnern am 11. Oktober 2000 in einem Treffen mit, dass sie von nun an einem neuen Besitzer unterstehen.
Der neue Eigentümer von Puerto Casado ist kein gewöhnlicher. Der Koreaner Sun Myung-moon bezeichnet sich selbst als Retter der Menschheit. Bekannter ist er als Anführer der Moon-Sekte oder Vereinigungskirche. Kritiker werfen ihm nicht nur dubiose pseudoreligiöse Praktiken vor. Moon schuf ein breit gefächertes Wirtschaftsimperium, zudem Pharmaunternehmen, eine Waffenfabrik, Restaurantketten, Zeitungen wie die konservative Washington Times und die US-Nachrichtenagentur UPI gehören. Tatsächlich soll es Sun Myung-moon dank seiner ergebenen Gefolgschaft zum Milliardär gebracht haben. Auch in Paraguay besitzt der Guru seit längerem verschiedene Grundstücke. Nach Angaben des Gemeinderates von Puerto Casado, Juan Domingo Adorno, hat die Moon-Sekte 1998 an der Grenze zu Brasilien 100.000 Hektar Land gekauft und in einen modernen Ferienkomplex mit Hotel und Yachthafen verwandelt. In der Hauptstadt Asunción besitzt sie außerdem eine Kirche und ein Ausbildungszentrum. Dass der Moon-Sekte jedoch gleich ein ganzes Dorf gehören soll, ist eine neue Qualität. Der Dorffahrer von Puerto Casado meint:
Bei dem Verkauf der Anteile und der Notierung an der Börse wurden die Kühe, die Pferde und die landwirtschaftlichen Gerätschaften erwähnt. Die Dorfbewohner wurden zwar nicht ausdrücklich genannt, aber ihnen wurde klargemacht, dass sie auch Teil des Handels sind.
Seit vielen Jahren protestieren die Bewohner von Puerto Casado gegen das geschehene Unrecht. Vor einer Woche, am 13. Juli, haben sich nun etwa 600 Dorfbewohner auf den Weg ins über 500 Kilometer weit entfernte Asunción gemacht. Sie nennen es den längsten Marsch in der Geschichte Paraguays.
Ich glaube, dass sich der Kampfgeist der Bewohner von Puerto Casado schließlich auf die gesamte paraguayische Bevölkerung übertragen hat. Es hat als fast hoffnungsloses Vorhaben begonnen. Was kann man tun, um die Aufmerksamkeit in unserem Land zu erregen, um eine nachhaltige Wirkung bei einem Staat zu hinterlassen, der tatenlos zuschaut? Die Idee eines Marsches in die Hauptstadt ist heute Wirklichkeit geworden.
Meint der Senator José Nicolás Morínigo. Morínigo ist Mitinitiator einer Gesetzesinitiative, in der die Moon-Sekte um 52.000 Hektar wieder enteignet werden soll. Diese Größe entspricht ziemlich genau der Größe der Ansiedlungen von Puerto Casado. Tatsächlich ist sie aber nur 8% des gesamten Besitzes des Gurus im Gebiet des Gran Chaco.
Just be there. No one wants to be there. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.